Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Apologetik-Projekt-Podcast. Ich bin Dave und ich rede heute wieder mit Simon. Hi Simon.
Hi Dave, schön dich mal wieder nach einer längeren Zeit hier im Podcast zu haben.
Ja, danke. Genau, wir waren viel unterwegs, hatten viel zu tun und wollten nicht einfach nur irgendwelche Restbestände hochladen oder irgendwas verwerten. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, wieder extra für Spotify eine Podcast-Folge aufzunehmen, anstatt irgendwas hochzuladen.
Ja, wir hatten jetzt in den letzten paar Monaten verschiedene, schon auch spannende Gespräche, aber eher immer mit anderen oder zum Teil mit anderen. Und jetzt freue ich mich, mal wieder hier mit dir in der Runde zu sitzen. Was liest du denn gerade so für Bücher? Oder was? Ich frage mal bewusst im Plural, weil ich glaube, du bist auch so ein Typ, der nicht immer nur an einem Buch gleichzeitig dran sitzt.
Ja, genau. Ich knabber immer gleichzeitig an verschiedenen Dingen. Gute Frage. Was lese ich gerade? Ich lese gerade von C.S. Lewis, Guard in the Dock, glaube ich, heißt das. Gott auf der Anklagebank. Ich lese die Biografie von Albert Camus.
Den du ja nicht richtig verstehst, laut einem unserer Lieblingskommentatoren.
Genau, da ich ihn ja nicht verstehe, dachte ich mir, jetzt muss ich doch mal gucken, wie der auch so gelebt hat. Und habe mir eine der ausführlichsten Biografien angeschafft, die es gibt. Die hat irgendwie 500 oder 600 Seiten oder so, keine Ahnung. Ich mag den Mann ja sehr. Ich finde ihn sehr faszinierend, auch wenn ich ihm inhaltlich nicht zustimme. Aber dachte mir, schaue ich mir doch mal sein Leben an. Genau, das mache ich gerade. Ich lese gerade noch ein Buch über Mathematik. Ich lese gerade noch ein Buch von William Lane Craig über Unendlichkeit, wo ich irgendwie für eine Seite eine Viertelstunde brauche, weil ich es nicht check. Das ist auch noch auf Englisch und sehr hoch. Ja, genau, also ich bin gerade so in ganz vielen Sachen drin. Bei dir so?
Ich würde sagen, bei mir ist es immer thematisch so, dass ich da eine Zeit lang einen Fokus habe auf ein einzelnes Thema und dadurch, dass ich in der Nähe meiner Uni wohne, die eine echt gute theologische Bibliothek hat, leihe ich da dann halt regelmäßig themenspezifisch verschiedenste Sachen aus, wo ich dann wirklich teilweise mit einem Stapel von 10 Büchern, 15 Büchern nach Hause komme. Ich glaube, kein anderer leiht da so viel aus wie ich, aber dann lese ich halt oft nur so einzelne Exzerpte von 30 Seiten. Oder ich bin halt seit einiger Zeit auch totaler Fan von Artikeln. Aber ja, thematisch dreht sich bei mir gerade ganz viel um die Evolution und den Sündenfall. Da schreibe ich ja meine Masterthesis drüber. Und genau, das ist so, wo ich innerlich gerade drin bin. Lassen sich der Tod vor dem Sündenfall und die biblische Heilsgeschichte miteinander vereinbaren. Das sind wir auch schon voll bei dem Thema von heute. Wie mache ich da jetzt die Brücke? Nein, die ist ganz leicht zu machen. Denn das, worüber wir heute sprechen wollen, ist ja die Auferstehung von Jesus. Und da geht es um den Tod, den er, so glauben wir Christen, das überwunden hat. Und die Auferstehung Jesu ist das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens, des Christentums. Also da sprechen verschiedenste Historiker von dem Christentum als eine Auferstehungsbewegung, weil es dieser Glaube an den auferstandenen Jesus war, der die frühen Christen ja von Anfang an angetrieben, inspiriert hat und dazu bereit sein lassen hat, bis ins Martyrium zu gehen. Und das Spannende war für mich jetzt vor ein paar Wochen in einer Debatte, die ich hatte mit einem Dozenten von der PH Ludwigsburg, Dr. Thomas Breuer. Er war auch bei Worthaus ein paar Mal mit dabei. Das Spannende fand ich von ihm zu hören, dass er dem auch zustimmt. Also er würde sagen, dass es der Glaube an die Auferstehung Jesu war, der auch eben die Ausbreitung des Christentums ja so angetrieben hat. Gleichzeitig würde er aber Auferstehung deutlich anders verstehen, als, glaube ich, du und ich das tun. Er hatte jetzt gesagt und hat sich da ganz viel in unserer Debatte drum gedreht, die auch seit 2 Wochen auf unserem YouTube-Kanal online ist, dass Jesus nicht leiblich auferstanden ist und dass es auch im Grunde irrelevant ist, ob er es ist, weil die Bedeutsamkeit der Auferstehung Jesu damit nicht zusammenhängt. So, wir wollen nochmal eine Folge aufnehmen, in welcher wir sprechen werden über die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu. Aber ja, Wir dachten uns, ich dachte mir, dass es eigentlich ganz gut wäre, mal so eine ganze Folge der Frage zu widmen, warum ist denn die Auferstehung von Jesus eigentlich wichtig? Und warum ist es denn wichtig, davon auszugehen, dass sie leiblich war? Also könnte man nicht auch an einen geistig auferstandenen Jesus glauben, dessen Leichnam noch weiter da im Grab am Verrotten war? Ja, darum soll es heute so gehen. Und ich frage mal, ja, dich einfach, Dave, was so deine Gedanken zu sind. Wir haben uns nicht sonst wie abgesprochen, aber hast du da irgendeinen Bibelvers, der dir dann in den Sinn kommt, irgendein Thema, irgendein Statement in dem Zusammenhang?
Ich glaube, für mich war erst einmal interessant, und ich glaube, das ist für uns allgemein sehr wichtig zu sehen, die Anfrage an die Bibel selber oder auch an diese Ereignisse, wie sind die zu deuten, die gibt es schon sehr lange. Also, wo ich mich dann mit der frühen Kirchengeschichte beschäftigt habe, da gibt es auch schon ganz früh alle möglichen allegorischen Auslegungen, allegorische Interpretationen von gewissen Ereignissen, auch von Jesus selber, auch von der Person Jesus und so. Das hat mich nicht unbedingt überrascht, aber ich fand es doch interessant zu sehen, ja, das ist jetzt irgendwie kein postmodernes Thema. Also irgendwie zu sagen, ja, jetzt in der Postmoderne dreht man alles um. Ich glaube, diese Anfragen an die Bibel, auch mit der Auferstehung von Jesus und wie die zu interpretieren ist, das gab es schon eigentlich immer. Finde ich aber auch gleichzeitig ermutigend, weil ich dann sehe, da haben wir auch einen riesen Fundus eben an Literatur, an Geschichte, wo wir sagen können, naja, was haben denn Leute schon dazu gesagt? Und wie sind denn bisher Leute oder besonders überzeugte Christen mit diesen Vorwürfen umgegangen? Ja, ihr macht das alles so dogmatisch und das muss man viel weiter lassen und du musst die allegorische Seite der Auferstehung betonen und die Hard Facts sind dann eher unwichtig und es geht doch darum, was die Auferstehung in dir bewirkt und so weiter und so fort. Das finde ich erstmal sehr ermutigend und auch eine Ermutigung an alle Zuhörer. Das ist kein neues Thema. Schaut euch ruhig mal in der Kirchengeschichte um, was da bisher schon so gesagt und geschrieben wurde. Da werdet ihr vielleicht überrascht sein. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja, das
ich würd sogar noch früher ansetzen. Mir kam, während du das gerade sagst, Apostelgeschichte 17 in den Kopf, weil wir das in dieser frühen Ausbreitungszeit des Christentums noch während der Zeit, die das Neue Testament beschreibt oder umfasst, wir eben da schon die verschiedensten Reaktionen finden. Also wir sehen, wie Paulus in der Synagoge ist, ganz am Anfang in Kapitel 17, auch von dem am Kreuz sterbenden, leidenden Messias spricht, aber eben auch von ihm als dem Auferstandenen. Und dann heißt es, einige ließen sich überzeugen, man freut sich. Und dann aber kurz danach in Vers 5 lesen wir von einem wütenden Mob, der mit dieser Auferstehungsbotschaft unter anderem seine Probleme hat. Und dann später in Apostelgeschichte 17, ab Vers 16, wo dann ja so die apologetische Predigt schlechthin erfolgt, wo man auch gerne darauf verweist, um zu zeigen, dass wir Brücken bauen sollen im Gespräch mit Menschen. Ich glaube, wir haben auch schon mal in der Podcast-Folge viel Bezug genommen auf Apostelgeschichte 17. Da heißt es dann, als Paulus auf die Auferstehung zu sprechen kommt, in Vers 32, als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Also ich finde erstmal das so vom historischen Hintergrund her wichtig, das wird vielleicht auch für die nächste Folge nochmal fast wichtiger, aber ja, ganz genau wie du das sagst, diese Anfrage an die Auferstehung Jesu, dass das doch albern ist, dass man sowas doch nicht glauben kann oder dass Leute das vielleicht sogar wirklich wütend macht, das gab es schon immer.
Ja. Und ich glaube auch, dass aufgrund dieser Anfragen tatsächlich der erste Korintherbrief diesen ja wirklich langen Abschnitt beinhaltet. Das ist ja schon fast auffällig, sage ich mal, 1. Korinther 15, ist ein sehr langes Kapitel, er spricht sehr, sehr ausführlich über die Auferstehungstheologie. Also für Paulus war das nicht einfach eine Sache, die eindeutig war, deswegen musste er sie so lange erläutern. Es gab ja auch Anfragen aus der damaligen jüdischen Kultur, die Sadduzäer zum Beispiel, wo überhaupt die Frage war, gibt es sowas wie eine Auferstehung überhaupt? Also Paulus war wichtig, das sehr ausführlich zu erläutern und gleichzeitig macht er ein sehr klares Statement. Du hast ja gesagt, was für Texte auch mir da kommen. Ich meine, das ist ein Primärtext, den man dazu kennen sollte, 1. Korinther 15. Besonders dieser Abschnitt eben, ab Vers 16, ich lese einfach mal kurz vor, was da steht, weil ich den auch sehr interessant fand in Bezug auf deine Debatte, die du hattest mit dem Herrn Dr. Breuer. Wenn Tote nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist euer Glaube nichtig, dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir die elendsten unter allen Menschen. Und gerade diesen letzten Abschnitt, den fand ich so interessant, auch als ich so die Debatte gehört habe zwischen dir und Dr. Breuer, wo ich dachte, das sagt doch schon so viel. Also wenn er sagt, wenn nur in diesem Leben sich ein Effekt erhofft von dem Auferstehungsgedanken oder von einer allegorischen Auslegung der Auferstehung, aber das kein Hard Fact ist. Wer sagt, das bringt mir jetzt und hier etwas, aber es hat keine transzendentale Bedeutung, dann ist das nichts. Dann sind wir sogar die Elendsten, sagt Paulus, weil wir dann im Prinzip uns selbst was vormachen. Dann haben wir eigentlich keine echte Hoffnung, wir versuchen nur uns selbst was einzureden. Also finde ich sehr markant, diese Stelle, muss ich sagen, auch als für diesen Claim zu sagen, reicht es dann aufgrund dieser Stelle aus, zu sagen, ja, die Auferstehung ist eine reine Allegorie. Wobei das Dr. Breuer ja irgendwie auch nicht so ganz gesagt hat, aber er kam auch nicht ganz weg von dem Gedanken. Das ist schon die Frage. Reicht dann eine reine Allegorie, um diesen Abschnitt von Paulus zu rechtfertigen?
Also ich sag mal, da wäre ja dann zu unterscheiden nochmal zwischen dem, was man denkt, was die Christen im ersten Jahrhundert geglaubt haben und dem, wo man dann als aufgeklärter Mensch des 21. Jahrhunderts drüber geht und sagt, okay, das können wir so heute alles nicht mehr glauben, aber trotzdem können wir da eine tiefere Bedeutung rausziehen. Ich meine, wie hat das Bultmann gesagt? Ein Mensch, der das Telefon und den Kühlschrank benutzt und mit dem Flugzeug fliegt, der kann nicht ernsthaft noch an die Geisterwelt des Neuen Testaments glauben, so sinngemäß. Und das ist so ja dann oft das Mindset, ja, das können die zwar so geglaubt haben, aber wir wissen es ja heute besser und wir gucken, was da dann trotzdem noch für eine tiefe Symbolkraft drin steckt. Und dieser Punkt geht nicht auf. Also Paulus ist es wirklich wichtig, die Historizität der Auferstehung aufzuzeigen in 1. Korinther 15. Deswegen tut er ja erstmal von Vers 3 bis Vers 9 oder 10, ja, bis 10, deutlich machen, dass der Auferstandene den Gruppen erschienen ist, den Leuten erschienen ist, dieser Person, ein Skeptiker hat sich bekehrt, er hat sich bekehrt. Also er will ja deutlich machen, hey, das Ganze hat Hand und Fuß. Und ich würde behaupten, dass eigentlich auch diese Gegenüberstellung dann in Vers 4, 1. Korinther 15, 4, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist, wie so eine Gegenüberstellung ist, wo, finde ich schon, das leere Grab implizit auch mit aufgeführt wird und er deutlich machen will, das Grab war leer. Aber der Punkt ist für mich, er will hier erstmal eine, und das sagen auch verschiedene historisch-kritische Ausleger, er will hier erstmal aufzeigen, das Ganze ist plausibel, das hat einen festen Grund und dann entfaltet er davon ausgehend die Auferstehungshoffnungen, die wir haben. Also es gibt ein Fundament und auf dieses Fundament baut man das Haus auf. Aber wenn es das Fundament nicht gibt, dann kann ich da ein Haus hinbauen, das hält halt am Ende den Stürmen und Prüfungen des Lebens nicht stand. Das ist halt schöner Selbstbetrug. Wie du es eigentlich schon gesagt hast. Also man kann das natürlich machen. Das sind wir jetzt, ich weiß nicht, ob wir dieses Beispiel von Matrix schon mal hatten in irgendeiner Podcast-Folge, aber ich musste auch wirklich immer an diesen Film Matrix denken, wo es irgendwann ja so ist, dass einer realisiert, er befindet sich in einer computeranimierten Welt, alles um ihn herum ist nur Fiktion und dann wird er in die echte Welt gebracht und diese echte Welt ist aber ziemlich hart und schwierig und dann ist da einer, der will wieder zurück in die computeranimierte Welt, weil er sich lieber mit einer schönen Lüge was vormacht, als halt die unangenehme harte Pille zu schlucken. Und letztlich, so funktioniert aber das Christentum nicht. Das Christentum sagt nicht, du mach dir was vor, weil das dir halt jetzt irgendwie eine schöne Hoffnung gibt, sondern das sagt, das ist wichtig, dass es so passiert ist. Nur dann haben wir auch eine Hoffnung. Also 1. Korinther 15, Vers 14, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist unsere Predigt inhaltslos. Ich meine, darüber kann man ja auch mal nachdenken. Was heißt es, dass unsere Predigt dann inhaltslos ist? Letztendlich ist es ja so, dass sich das ganze christliche Leben entfaltet von dieser Identität als Kind Gottes her, die möglich wird durch den Sühneopfertod und die Auferstehung Jesu. Also sprich, auch wenn man jetzt nicht am Ostersonntag speziell und spezifisch über die Auferstehung predigt, ist ja alles andere trotzdem irgendwie damit verwandt und würde wegbrechen, wenn das Fundament, auf dem alles andere aufgebaut ist, nicht stimmt.
Ja, also da stelle ich mir einfach die Frage bei Leuten, die diese stark allegorische Auslegung wählen, wie sehr meinen sie das wirklich, was sie sagen? Also für mich ist schon die Frage, wenn ich davon ausgehe, es gibt eine eindeutige Realität, die unter anderem beinhaltet, dass ich eben nicht einer Illusion erliege, sondern ich bin Körper, ich bin Geist. Es gibt einen reellen Tod, der mich erwartet, es sei denn, man glaubt an eine vorzeitige Entrückung oder so etwas. Aber es erwartet mich ein ganz reeller Tod, den wir ja auch in dieser Welt erleben. Ich finde es ja eigentlich schon fast pervers zu sagen, diese Realität zum Beispiel des Todes, die wir auch in unserer Welt haben, ist dann auch nur eine Illusion oder ist auch nur etwas, was wir wieder mit Bedeutung füllen müssen. Aber eigentlich ist das doch genau ein entgegengesetzter Aspekt zu dem, wo wir auch sagen, es braucht eine aufgeklärte Theologie, nämlich ich schaue den Fakten ins Auge. Es gibt die Realität des Todes, aber genauso zeigt uns eben die Bibel, sie ist sich genau dieser Realität bewusst. Die Bibel macht eben nicht deutlicher, der Tod ist kein Problem und das ist ja, reden wir uns alles schön, sondern die Bibel sagt ja sogar, auch im selben Kapitel, der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Also das ist ein reelles Problem für den Menschen. Und eigentlich das gibt ja der Auferstehung von Jesus Kraft. Nicht, dass dieses Problem des Todes gar nicht gelöst wird und wir schaffen uns eine Pseudo-Hoffnung, die uns irgendwie nicht an den Tod denken lässt, sondern wir gehen von einem reellen Tod aus, der wirklich schlimme Konsequenzen haben kann für den Menschen. Und gleichzeitig gehen wir von einer echten Überwindung dieses Todes aus, in einer echten Realität, die über den Tod hinausgeht. Das sind für mich komplett verschiedene Paar Schuhe.
Ja, absolut, absolut, sehr guter Gedanke. Und da schwingt für mich dann auch schon wieder die Bedeutsamkeit der Leiblichkeit der Auferstehung mit rein, weil, ja, ich muss sagen, ich habe mir das früher schon auch oft so vorgestellt, wie sich's, glaube ich, ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht auch vorstellen, dass da der Körper im Boden dann zurückbleibt und die Seele geht an einen anderen Ort. So habe ich mir früher das Leben nach dem Tod vorgestellt und das war so das, ja, so wie ich, weiß nicht, ob jetzt in der Letter-Werbung, Katjes-Werbung oder weiß ich nicht anderswo, ich wurde jetzt nicht christlich fromm aufgezogen, aber so war mein Verständnis irgendwie vom Leben nach dem Tod. Weiß nicht, ob ihr noch diese Katjes-Werbung kennt von den Engeln, die da im Himmel sind und dann, keine Ahnung, Jahre her, ich werde alt. Aber das ist, und dann kam mir der Glaube der Zeugen Jehovas total exotisch vor, die ja davon ausgehen, dass tatsächlich auf dieser Erde dann das Reich Gottes später sein wird. Ich meine, gut, die haben tatsächlich so einen Mix, dass sie irgendwie glauben, da gibt es dann diese 144.000 oben bei Jehova und die anderen hier auf der Erde. Aber irgendwann hat es mir gedämmert, ganz so falsch ist es ja gar nicht, denn das, was die Bibel beschreibt, ist ja ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Deutungen von Theologen. Manche, die sagen tatsächlich, dass dann einfach alles hier platt gemacht wird und Gott schafft was völlig Neues. Aber eigentlich den Gedanken, den ich viel mehr in der Bibel finde und der auch viel mehr mit der biblischen Heilsgeschichte zusammenpasst, ist ja, dass Gott diese von Sünde und Tod vergiftete Welt heilt, wiederherstellt, befreit. Und deswegen finde ich, ist gerade der Gedanke einer körperlichen Auferstehung ein totaler Hoffnungsgedanke, weil ich sagen kann, als Mensch in diesem Zustand des Todes, in dem ich mich als Teil dieser Schöpfung hier gerade immer noch befinde, werde ich nicht ewig bleiben, sondern ich werde so, wie Jesus verwandelt wurde und einen neuen Auferstehungsleib bekommen hat und damit der Erstling der Entschlafenen war, wie man es im Korintherbrief liest und quasi so diese neue Schöpfung quasi damit losgetreten hat, bin ich Teil dieser neuen Schöpfung und dieser verwandelten, ja, wiederhergestellten, geheilten Welt. Und deswegen, dass Gott halt eben nicht sagt, hey, euer Körper, den lassen wir da verrotten und dann kommt eure Seele irgendwie an einen anderen Ort, das finde ich eine ganz wichtige Sache erstmal für einen selber als Christ zu verstehen. Und ich glaube, daraus ergibt sich dann zwangsläufig auch die Bedeutsamkeit einer Leiblichkeit.
Ich finde es sehr interessant, wie du die Brücke schlägst zu dieser eschatologischen Hoffnung, weil für mich ja auch hier eine heilsgeschichtliche Parallele herrscht, nämlich nicht nur im Tod und der Auferstehung von Jesus, sondern ja auch im Dienst von Jesus. Das heißt, wenn ich sage, die Auferstehung von Jesus war nicht leiblich, Dr. Breuer hat ja immer leibhaftig gesagt, aber nicht leiblich, was auch immer das dann genau bedeutet, da hat es mir ein bisschen an Schärfung dieses Begriffes gefehlt. Aber da, wo ich sage, es gibt keine leibhaftige oder keine leibliche Auferstehung, da ist ja auch die Frage, sind dann die anderen Zeichen des Reiches Gottes, die Jesu getan hat, leiblich? Also ich meine, Brot und Fisch ist was ziemlich Leibliches. Also das ist eine sehr klar umrissene Materie. Wenn wir diese Wunder anschauen von Jesus, ein übers Wasser laufen, eine auch Auferweckung von einem anderen Menschen, nämlich Lazarus, dann muss ich mir schon fragen, okay, wenn ich jetzt sage, die leibliche Auferstehung von Jesus kann ich so nicht annehmen, dann kann ich ja auch die anderen Zeugnisse des Reiches Gottes, die die Evangelisten verkündigen, die Jesus getan hat, gar nicht leiblich annehmen. Das heißt, dieser Wundergedanke an sich, so kommt es mir jedenfalls vor in dieser Theologie, die die leibliche Auferstehung verstößt, lehnt ja eigentlich Wunder per se ab. Und genau andersrum würde ich sagen, wenn es eine leibliche Auferstehung von Jesus Christus gibt, wenn das wirklich so geschehen ist, dann sind die anderen Wunder auch möglich. Und zwar auch leiblich und reell. Das heißt, da fällt für mich, also steht und fällt natürlich ganz viel, so wie Paulus es eben sagt. Es ist ja nicht nur die Frage, ja, okay, Auferstehung ist abgekoppelt vom restlichen Dienst von Jesus, sondern die gesamtheitliche Verkündigung des Reiches Gottes, so wie du es eben gesagt hast, auch in unserer endzeitlichen Hoffnung, es gibt am Ende eben nicht eine Traumwelt und wir sind in so einer Matrix drin, sondern wir leben in einer echten Neuschöpfung oder einer echten Schöpfung auf jeden Fall, wie auch immer das dann ja genau aussieht, in der wir nicht träumen oder nicht irgendwie nur in unseren Gedankenwelten sind.
Ja.
Das ist für mich ganz entscheidend. Also lehne ich Wunder per se ab oder akzeptiere ich oder ermögliche ich überhaupt der Bibel diese Hypothese aufzustellen, es gibt leibliche Wundertaten.
Gut, jetzt könnte ja jemand aber auch sagen, schlüpfe ich mal in die andere Rolle rein, die anderen Wunder können ja passiert sein, nur dass es halt nicht passiert. Also nicht in dem Sinne, dass da jetzt ein Leichnam zum neuen Leben erweckt wurde. Also das würde ja jetzt nicht zwingend daraus erfolgen, dass jemand nicht an Wunder glaubt. Aber ich behaupte, dass eben das, also oder meine Beobachtung wäre schon auch, dass das halt oft damit zusammenhängt. Also dass auch die Schwierigkeit, die Leute haben mit der Auferstehung Jesu ist, dass da wirklich halt Gott nicht nur so ein Deist also dass wir dann eben nicht nur so einen deistischen Gott haben, der von der Ferne auf die Welt runterguckt, sondern der halt tatsächlich in der Welt handelt. Also hat auch Dr. Breuer öfter gesagt, Gott wirkt in der Welt, aber handelt nicht. Und ja, also so diese Vorstellung, da ist jetzt wirklich der transzendente Schöpfer, der in die Immanenz der Schöpfung eintaucht und hier etwas tut, hier etwas verändert. Das ist natürlich für manche, auch für viele philosophisch tickende Griechen im ersten Jahrhundert der Skandalon schlechthin gewesen. Aber ich finde wirklich, wir brauchen als Christen so eine Neuentdeckung, Wiederentdeckung der biblischen Heilsgeschichte. Weil wenn ich das verstanden habe, was das eigentlich bedeutet, diese ganze biblische Story ich mal vor Augen habe, dann werde ich an ganz vielen Stellen nicht abzweigen und dazu zu komischen Ergebnissen kommen. Also ich glaube, viele Christen stellen sich halt eben eine Bekehrung zu Jesus hin wie so eine Feuerschutzversicherung vor. Und das wird ja gar nicht dem Gedanken gerecht, den wir da finden. Also die biblische Heilsgeschichte, so wie ich sie verstehe, ist die, dass wir dort am Anfang eine gute Schöpfung haben. Gott ist da, wohnt unter den Menschen. Es findet ein Beziehungsbruch statt durch den Sündenfall. Damit kommt der Tod in die Welt hinein und Gott startet eine Geschichte der Rettung, des Heils, indem er das Volk Israel kommen lässt, in ihrer Mitte wohnt, aus ihrer Mitte wieder den Messias Jesus kommen lässt, der er selbst ist. Er kommt in diese Welt hinein, stirbt am Kreuz, besiegt den Tod in der Auferstehung, sodass wir, die wir jetzt an ihn glauben, schon Teil dieser neuen Schöpfung sind, die ultimativ verwirklicht wird, wenn er dann wiederkommen wird. Und das ist ja darum auch die zentrale Hoffnung von uns Christen. Jesus, komm du wieder, wie es dann auch im vorletzten Vers der Offenbarung heißt. Warum? Weil er wiederkommen wird und er wird eben diesen neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Er wird, unser Leben aus christlicher Sicht ist halt eben nicht einfach nur eine Prüfung, wo wir am Ende bemessen werden, wie viele gute und schlechte Taten haben wir gemacht, sondern es ist eine Geschichte von Beziehungsbruch, durch die Tod in die Welt hineingekommen ist. Und durch den der Tod in die Welt hineingekommen ist und dieser Tod wird überwunden durch die Auferstehung von Jesus. Und all das bricht halt weg, wenn die Auferstehung keine wirkliche war. Und zu sagen, gut, er ist ja trotzdem in unseren Herzen auferstanden oder er ist im geistigen Sinne auferstanden. Ich glaube, das überzeugt halt auch keinen. Also ganz im Ernst, wenn ich jetzt die Bibel lese, habe ich nicht das Gefühl, die neutestamentlichen Autoren verstehen die Auferstehung so. Und das weiß doch auch jeder Nicht-Christ. Also ich hatte jetzt vorgestern mit meinem Nachbarn, war ich abends was essen und dann sagt er so, das über die liberale Theologie, ohne dass er selbst gläubiger Christ wäre, so, ja, fehlt nur noch, dass die nicht an Gott glauben. Also, dass sie sagen, dass sie eigentlich gar nicht an Gott glauben. So seine Wahrnehmung von diesen, also ich hatte da gar nichts gesagt. Es war einfach so, er hat dann so losgelegt, aber einfach seine Wahrnehmung von solchen Ansätzen, das, was da ganz offensichtlich im Text steht, halt irgendwie noch umdeuten zu wollen. Ich hätte jetzt mal noch einen anderen Aspekt reingebracht, und zwar den Beglaubigungscharakter der Auferstehung Jesu. Jetzt habe ich viel geredet. Dave, sag uns mal vielleicht ein bisschen was dazu. Also das ist ein Argument, das bringe ich gerne, aber vielleicht hast du da auch ein paar Gedanken dazu. Also inwiefern ist denn die Auferstehung Jesu jetzt bedeutsam, wenn es um die Verkündigung und den Selbstanspruch von Jesus geht?
Ich würde da verschiedene Sachen anmerken. Zunächst einmal gehörte auch zur Verkündigung von Jesus Christus selber ja dazu, dass er diese Überwindung predigte und andeutete. Also ihm wurde ja das ja sogar vorgeworfen. Er sagte, hey, baut diesen Tempel auf, reißt diesen Tempel auf, ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Das heißt, in der Verkündigung von Jesus befindet sich ja nicht nur einfach eine ethische Lehre von irgendwie gute Taten tun und die Prinzipien Gottes, sondern in der Verkündigung von Jesus findet sich ja bereits der Klimax von dem, was er tut, nämlich, ich meine, Johannes 3 zum Beispiel, da findet sich ja genau diese Andeutung schon, hey, ich habe einen Klimax in meinem Dienst, ich steuere da auf ein Ziel zu. Das heißt, wenn er da irgendwas erzählt hätte, ja, und ein guter Lehrer gewesen wäre, und er sagt nichts davon, dann hätten die ihn ja annehmen können. Hätten sie sagen können, okay, toller ethischer Rabbi und so, hat gute Prinzipien. Aber wenn er in seine Verkündigung einbaut, übrigens werde ich auferstehen, ja, und ihr sollt an meinen Namen glauben und nicht nur diese Prinzipien befolgen, dann hat das hier einen ganz anderen Charakter von Autorität. Und das ist ja auch das, was dann weiterhin zur Verkündigung gehört, für den Beglaubigungscharakter auch von der Sohnschaft Jesu Christi, die Auferweckung durch den Heiligen Geist, die Apostel später sagen, derselbe Geist, der Christus auferweckt hat, ist der Geist, der in uns lebt. Also das geht ja sogar auf uns über. Die Beglaubigung vom Dienst und der Autorität von Jesus Christus, bestätigt durch den Vater, der ihn durch den Geist Gottes auferweckt, geht ja auf uns dann über. Das ist ja auch ein Argument, das die Apostel machen. Derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Was für mich eben auch nicht nur eine Ermutigungsschrift ist, zu sagen, ja, jetzt hier, ne, und lasst euch genauso ermutigen, wie Jesus sich hat ermutigen lassen irgendwie, sondern er sagt, das ist ein echtes Dynamos. Ja, das ist eine Kraft, die dahinter steckt. Und gerade im Dienst von Jesus hat das natürlich einen absoluten Beglaubigungsstempel auf seine Göttlichkeit, dass das dann tatsächlich eingetreten ist.
Ja, also ich denke da so auch an diese Passage, wo er vom Zeichen des Jonas spricht. In Matthäus 12 finden wir das zum Beispiel. Da tut er gerade eben noch ein Wunder und es reicht irgendwo den Leuten nicht und sie fordern ein Zeichen. Und dann sagt er ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jonas. Denn wie Jonas 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Matthäus 12, 39 bis 40. Also sprich, Jesus selber sagt, das eine große Zeichen, das ich wirke, ist die Auferstehung von den Toten. Also ich werde von den Toten auferstehen. Ich werde 3 Tage, 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Da deutet er schon auf, was später eben passieren wird. Und damit ist eben die Auferstehung, ja, wie du es eigentlich schon so gut formuliert hast, so dieser göttliche Beglaubigungsstempel, dass Jesus der ist, der er behauptet zu sein, das können wir glauben, weil durch seine Auferstehung ein Beweis gegeben ist, ein Beweis seiner göttlichen Sendung. Das ist auch genau das Wort, was später dann der Apostel Paulus verwendet, wo eben diese Stelle auch ist, wo ich gerade noch vorgelesen hatte, wo er danach dann verspottet wird. Da sagt er nämlich in Apostelgeschichte 17, 31, dass die Menschen alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Also das finde ich spannend, dass Paulus vor den Athenern steht und sagt, hey, schaut mal, ihr solltet Christen werden. Tut Buße, kehrt um. Ist ja schon, ja, wow, das ist ja schon ein Statement. Da geht er hin in eine andere Kultur zu Menschen, die nicht an den Gott Israels glauben und ruft sie dazu auf, das zu tun, Christen zu werden. So, warum sollten sie das tun? Ja, er wird wiederkommen und die Welt richten. Ja, und woher wissen wir das? Er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Und das finde ich, wenn wir jetzt uns mal anschauen, was für Typen da sonst noch so in der Welt umherschwirren, auch das, was Jesus so abhebt von denen. Also es gibt ja in der Geschichte noch und nöcher Leute, die ähnliche Dinge über sich selbst sagen wie Jesus. Hier Mirsad Ghulam Ahmad, Gründer der Ahmadiyyas. Er nennt sich selber auch den Messias. Joseph Smith, Gründer der Mormonen. Er sagte, er hat die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi unter sich gestellt bekommen von Gott. Ja, Manhi Lee, Gründer und Leiter der Shinchon-Ji-Sekte und 10, 11, 12 andere Leute, die sich als den versprochenen Beistand, das Wort Gottes und alle möglichen anderen Titel, die Jesus sich gegeben hat, selbst bezeichnen. Also, wenn wir all denen nicht glauben sollen, warum sollten wir dann Jesus glauben? Das wäre ja mal die Frage, die man sich da stellen kann. Kann ja jeder kommen und sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kann ja jeder kommen und sagen, ich bin das Licht der Welt. Aber warum sollte man Jesus glauben? Was macht seine Worte glaubwürdig? Und was hebt ihn auch ab von anderen Religionsstiftern? Und da würde ich sagen, seine Auferstehung von den Toten. Wenn jemand von den Toten auferstanden ist, dann glaube ich dem, was er sagt. Also ich weiß nicht, wie man es noch deutlicher zeigen könnte, aber das wäre für mich tatsächlich ein Beweis, dass jemand wirklich der ist, der er behauptet zu sein.
Besonders, weil es ja keine retroperspektivische Interpretation von Jesus ist. Also man könnte ja irgendwie auch sagen, da passiert zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen Menschen zufällig ein Ereignis, das er für sich in Anspruch nimmt. Nee, Jesus macht ja vor seinem Tod deutlich, das wird das Zeichen sein. Ich meine, das ist ja eine Pokerkarte, die spielt man nur aus, wenn man sich ganz sicher ist, was man da sagt. Weil das kannst du retroperspektivisch ja nicht anders uminterpretieren. Also entweder passiert das oder es passiert nicht. Das ist ja auch ein Ding. Viele Sektenführer beanspruchen ja für sich, ja, da ist irgendwas passiert. Und übrigens, das habe ich bewirkt im Nachhinein. Ne? Aber der wusste vorher auch nicht, dass das passiert. Wenn man dann die Leute fragt, ja, was kommt denn in den nächsten Jahren? Was sind denn die Dinge, die du noch tun wirst? Dann können sie das ja gar nicht sagen. Jesus sagte, das wird geschehen. Jesus sagte, darauf steuere ich zu. Was für mich ja nochmal ein ganz anderer Claim ist, als zu sagen, ja, hier retroperspektivisch, ich meine auch, auch andere Sektenführer sagen, ja, dieses Ereignis und das habe ich verhindert, dass da Schlimmeres passiert ist und diese Naturkatastrophe habe ich abgewendet durch mein Gebet. Ja, im Nachhinein kann man viel sagen, ne?
Ja, absolut. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Als Jugendlicher, als junger Erwachsener, war dir die Thematik der Auferstehung von ihrer theologischen Bedeutsamkeit bewusst? Oder ging es dir auch so wie mir, dass du stark einen Fokus auf das Kreuz hattest, den Sühneopfertod, aber die Auferstehung nicht so richtig einordnen konntest? Also ich bekenne es mal, mir ging es über Jahre so, dass ich die Auferstehung wie so ein Anhängsel verstanden habe, aber gar nicht wirklich. Also ich wusste schon, das ist was total Wichtiges, wurde immer wieder gesagt, ja, ganz wichtig, wichtig, aber ich habe gar nicht gecheckt, warum, weil er ist doch am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Das heißt, wenn ich an das glaube, was er am Kreuz getan hat, dann bin ich ja frei von meiner Schuld und bin mit Gott im Reinen und werde in die Ewigkeit zu ihm eintreten. Also ist doch alles da schon geritzt gewesen am Karfreitag. Aber irgendwann ist mir gedämmert und ich glaube, das war, war das Stefan Schweier oder wer war das? Also ich habe mir irgendwann mal gedacht, ich will mir mal ein bisschen theologische Literatur zulegen und dann habe ich mir von einem Dozenten der STH Basel oder FTH Gießen, bin mir nicht mehr sicher, so ein Buch zum apostolischen Glaubensbekenntnis gekauft und da gab es dann auch so einen Abschnitt über die Auferstehung Jesu natürlich und da ist mir das erste Mal so richtig ins Herz reingegangen. Ah, darum ist die Auferstehung Jesu so wichtig. Es ist ja nicht nur eben ja die Feuerschutzversicherung, es ist die Wiederherstellung und Heilung einer von dem Tod befallenen Welt. Also ja, jetzt habe ich, ist meine Frage wieder ein bisschen her, aber ging es dir auch so? Oder kannst du dich da irgendwo drin wiederfinden oder beobachtest du das auch so, dass man oft eher das Kreuz im Fokus hat, statt die Auferstehung oder statt beides im Fokus zu haben?
Mir ging es ähnlich. Für mich ist das gereift, sage ich mal. Klar, wir haben ja auch schon ganz am Anfang unserer Podcast-Zeit hier auch ein bisschen von unseren persönlichen Geschichten erzählt. Für mich ging es ganz, ganz viel um die Schuldfrage und damit natürlich ganz stark um das Kreuz. Im Laufe der Zeit aber, wo ich dann eben auch mich selber stärker konfrontiert habe mit diesem Thema Tod, habe ich gemerkt, eigentlich ist das meine Hoffnung. Meine Hoffnung reicht nicht zu sagen, ich habe jetzt hier ein gutes Gewissen, sondern da muss was kommen, was real ist. Sonst ist das ja auch wieder nur ein Aufschieben von einer Realität, die mich treffen wird. Und es hat für mich an Reife gewonnen, im Laufe der Zeit zu sagen, ich verkündige eigentlich mehr den Auferstehungsgedanken als, sage ich mal, nur, das gehört ja dazu, aber nur, sage ich mal, das Hinwegnehmen der Schuld. Finde ich auch sehr interessant. Ich hab da ein sehr interessantes Zitat aus einem ganz alten Werk von Tertullian, die Resurrectione Carnis. Auch mal eine Empfehlung, wer sich da in altkirchliche Literatur einlesen möchte. Da geht es genau um dieses Argument, dass er eben leiblich auferstanden ist bei Tertullian. Und er sagt auch, was den Christen ihr Vertrauen einflößt, ist die Auferstehung der Toten. Und das habe ich genauso erlebt. Also dieses Selbstvertrauen auch als Christ zu sagen, hey, ich weiß, wohin ich gehe und ich weiß eigentlich, in welcher Heilsgeschichte ich selber auch lebe, hat für mich tatsächlich das leere Grab und die Auferstehung gebracht. Nicht allein nur der Kreuzestod.
Ja, also ich denke, deswegen ist es auch so, es ist ja auch Paulus so wichtig, in 1. Korinther 15 beides zusammen aufzuzählen. Ne? Da sagt er, ich erinnere euch, ich schlage nochmal auf, an das, also ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, kund, durch das ihr auch gerettet werdet. Also er sagt hier, das Evangelium, ich erinnere euch jetzt nochmal dran, wenn ihr daran glaubt, dann werdet ihr gerettet. Das war die Botschaft, die ich euch damals verkündigt habe, das ist das Zentrale des Christentums. Und dann zählt er eben auf sein Sühneopfertod und seine Auferstehung. Und ich denke, das ist für uns wichtig, da beides zusammen im Blick zu haben. Es passiert oft, dass man mehr, also dass man theologische Wahrheiten auf Kosten von anderen dann ja überbetont. Und ich denke, es geht ja nicht darum, also beides ist ja, ist einfach Teil derselben Botschaft. Ja, wir sind Sünder. Wir hätten es verdient, an diesem Kreuz zu hängen. Und Jesus hat uns vergeben und er starb an diesem Kreuz. Aber gleichzeitig führt er uns dann auch eben in eine neue Schöpfung ein. Das ist ein neuer Bund, das ist eine neue, ja, eine ganz andere Art von Beziehung, eine ganz andere Qualität, die plötzlich da ist, weil wir eben durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, Teil dieser neuen Schöpfung werden. Ich meine auch nochmal hier zu dem Gedanken von vorher, wo Paulus ja sagt, dass, na, ich lese vielleicht mal vor aus Vers 15, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Also Paulus sagt hier, hey, liebe Korinther, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann haben wir euch was Falsches erzählt. Und ich behaupte mal, das hätte große Implikationen, wenn die apostolische Verkündigung auf einem Irrtum im besten Fall und auf einem Betrug im schlimmsten Fall beruhen würde. Denn man kann eben nicht sagen, ja, wir picken uns die Sachen aus dieser christlichen Botschaft raus, die wir schön finden, die wir übertragen wollen, aber lassen das andere weg, wo wir dann vielleicht unsere Schwierigkeiten mit haben. Die ganze Ethik des Neuen Testaments entfaltet sich von dieser Identität einer neuen Schöpfung her, die eben nur dann wirksam wird, wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Der Kanon des Neuen Testaments, der wurde auf dieser Grundlage zusammengestellt. Wurde es von einem Apostel oder von einem Apostelschüler geschrieben? Die apostolische Lehre war der Maßstab für die christliche Rechtgläubigkeit. So, ob man richtig glaubt oder falsch glaubt. Und damit eben ist es keine kleine Sache, wenn die Apostel entweder hier in dem zentralen Punkt des Christentums falsch lagen, weil sie selber ja einer falschen Idee auf den Leim gegangen sind oder weil sie im schlimmsten Fall aktive Betrüger waren. Also Betrüger oder Irregeleitete. Aber in jedem Fall wäre alles andere, was sie lehren, auf Grundlage dieser Auferstehung Jesu damit passé. Und das ist ja oft so dieser Move, den dann Leute gehen, hey, ich nehme mir da so die Punkte von der Bergpredigt und ich nehme mir so diese Aspekte von Jesu Verkündigung und so weiter, aber überspringen dann die ganzen anderen Stellen, in denen er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ohne mich geht es nicht zu Gott oder andere Punkte. Also ich kann ja nicht so die Punkte aus Jesu Verkündigung und aus der apostolischen Verkündigung rausfiltern, ohne die anderen Punkte mit einzubeziehen, die da halt eben untrennbar mit verwoben sind, weil das ganze Christentum in sich zusammenbricht, wenn das Fundament eben fehlt.
Hättest du vielleicht zum Abschluss der Folge, hättest du vielleicht ein paar Literaturtipps noch für Leute, die jetzt sagen, boah, irgendwie voll das spannende Thema, habe ich noch gar nicht so intensiv mit beschäftigt, Bedeutung der Auferstehung von Jesu. Vielleicht hast du uns da spontan gerade einen Literaturtipp, ja, den du weitergeben könntest?
Ja, ich bin vor ein paar Jahren mal gestoßen auf ein Buch von Oliver Dürr, das heißt Auferstehung des Fleisches, Umrisse einer leibhaftigen Anthropologie, ist ja erschienen im Aschendorf Verlag und das ist schon, sag ich mal, ja, das ist schon theologische Oberklasse. Also da muss man vielleicht das ein oder andere Mal nochmal den Satz von vorne beginnen und sollte es vielleicht nicht irgendwie dann lesen, während man gerade eine Viertelstunde in der Bahn sitzt und der Kopf brummt und um einen herum laut ist. Aber das macht zum einen so einen historischen Case für die Auferstehung Jesu, aber spricht auch ganz viel über diese leibliche Dimension und gerade dieses, ja, diese Verwandlung, diese Wiederherstellung. Da kommen jetzt gerade so viele weitere Punkte, die ich da noch am liebsten sagen würde, aber ja, wir sind am Ende der Folge. Genau, Auferstehung des Fleisches von Oliver Dürr setzt sich mit der Bedeutsamkeit der Leiblichkeit der Auferstehung auseinander. Und sonst würde ich da das Buch von Heinz-Peter Hempelmann empfehlen. Wäre ja dann vor allem für die Historizität, glaube ich, ausschlaggebend. Wobei er auch über die theologische Bedeutsamkeit spricht. Ja, gibt einfach mal ein Heinz-Peter Hempelmann, Auferstehung, Buch, Hensler Verlag. Ich habe gerade den Titel nicht vor Augen, ich habe es mir mal aus der Bibliothek ausgeliehen, aber das war mein absoluter Favorite bisher, wenn es um die Auferstehung ging.
Super, vielen Dank dir. Dann auch vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer. Wir hoffen, dass diese Folge euch ermutigt und inspiriert hat, euch mit diesem Thema auch nochmal näher auseinanderzusetzen. Vielleicht war es ja auch ein Anstoß für euch, das Thema nochmal neu zu behandeln. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen zu der Folge, gerne auch hier einen Kommentar dalassen. Diese Funktion gibt es ja auch hier bei den Podcasts. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch wieder zur nächsten Folge einschaltet. Dürft auch gerne auf Abonnieren oder Folgen klicken hier, damit ihr keine Folge verpasst.
Ja, unbedingt mal unbedingt mal vorbeischauen auf unserem YouTube-Kanal und da dann auch gerade mal die Debatte sich ansehen mit Dr. Breuer. Oh ja. Ich finde wirklich, diese Debatte war etwas, also da geht es nicht darum, mich irgendwie zu hypen oder so, oder uns zu hypen, aber etwas bisher so noch nie nicht da gewesen ist im deutschsprachigen Raum. Dass ein, sag ich mal, Vertreter dieser klassischen liberalen evangelischen Theologie, wie man sie jetzt seit weiß ich nicht, im guten Jahrhundert, im universitären Kontext findet, welche Argumente angeführt werden, um die Auferstehung Jesu doch von der anderen Seite her zu beleuchten, aufeinanderprallend mit einem evangelikalen Apologeten, der, also das fand ich schon sehr spannend, weil man da eben, fand ich, sehr gut gesehen hat, warum wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wie unser Bibelverständnis damit zusammenhängt, dass wir auf die Texte so oder eben so schauen. Und ja, da wurden einfach einige der wichtigsten Argumente von uns beiden jeweils angeführt und im direkten Schlagabtausch so mal, also wir haben uns nicht geschlagen, weder körperlich noch verbal, aber mal so in der direkten Auseinandersetzung sind diese Argumente aufeinander geprallt. Also das, glaube ich, könnte echt eine richtig wertvolle Ressource sein für jeden, der mal wissen will, okay, wie genau wird denn der Diskurs geführt? Worüber genau wird denn diskutiert? Weil oft haben Leute ein bestimmtes evangelikales Schriftverständnis vielleicht vor Augen und hören dann jetzt jemanden über eine geistige Auferstehung Jesu reden und verstehen gar nicht, wie der zu diesem Ergebnis kommt. Und da, glaube ich, war das echt eine sehr gute Lehrstunde in dem Sinne, mal zu sehen, okay, von welcher Seite kommen denn die Leute da jeweils so her. Alright, dann würde ich es tatsächlich dabei belassen und ja, danke an alle Hörer für das Liken jetzt schon im Voraus und bis zur nächsten Folge.
Bis dann.